Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es mal wieder um einen Film geht und es geht um einen deutschen Film. Und nein, wartet, bevor ihr abschaltet, ich schwöre euch, der ist gut, der ist ganz gut, wirklich, ernsthaft, ich weiß, es ist hart, aber geben wir der Sache mal eine Chance, bitte. Denn ich möchte mit meinem Gast heute über Verschwende deine Jugend aus dem Jahr 2003 reden und ob wir unsere Jugend verschwendet haben, das hört ihr jetzt. Und mein Gast, der ist extra aus den Untiefen des Ozeans wieder auferstanden, um mit mir diesen Podcast zu besprechen. Hallo Patrick.
Hallo Gregor. Ich kann eigentlich gar nicht podcasten, denn ich tanze den Gregor.
Ja, großartig, oder? Mein Gott. Es ist schön. Es fühlt sich so an, als hätten wir letztens erst einen Film besprochen.
Könnte sein, ne?
Ja.
Und heute haben wir Til Schweiger, Katja Riemann.
Du meinst, was ist das nächst naheliegende nach Britney Spears? Ne? Mhm. Was kann man nach Not a Girl, Not Yet a Woman noch besprechen? Halt, ne?
Irgendwas mit Musik vielleicht?
Irgendwas mit Musik und irgendwas, was mal einen deutschen Film, weißt du, aber nicht immer. Es geht hier zwar auch um deutsch-amerikanische Freundschaft, ne? Aber die ist ja im Moment auch nicht gerade so wie früher. Ne?
Und darum bemühen wir uns jetzt drum.
Darum bemühen wir uns um die deutsch-amerikanische Freundschaft und reden über einen Film, der sich popkulturell quasi mit der Musik der neuen deutschen Welle der frühen 80er Jahre beschäftigt. Aus dem Jahr 2003, Verschwende deine Jugend, mit dem Tom Schilling in der Hauptrolle als Harry und beziehungsweise ein Künstlernamen Harry Foyer, ein großartiger Name. Und was so in diesem Film so ganz grob passiert, das wolltest du uns ja mal kurz kredenzen.
Ja, der Film ist zwar von 2003, aber er spielt tief in den 80ern, auch Anfang der 80er. Und letztendlich geht es darum, in München gibt es eine Band, die heißt
Apollo Schwabing.
Apollo Schwabing, hast du was vergessen?
Genau. Großartig,
ne? Es gibt eine NDW-Band Apollo Schwabing, fantastischer Name, sowieso ganz viele fantastische Namen in diesem Film und Anklänge und so, das haben sie wirklich gut gemacht. Und es geht um Harry, den selbsternannten und auch tatsächlichen Manager dieser Band. Und eigentlich geht es nur darum, diese Band zu einem großen Auftritt zu tragen. Und bis zu diesem Auftritt geht es um diese ganzen Bandgeschichten, um Liebeleien, um Streitereien innerhalb der Band, was man eigentlich so erwartet. Und es ist ein bisschen münchnerisch, es ist ein bisschen provinziell und es ist sehr, sehr schön, finde ich.
Ja, absolut, absolut. Der Signature ist halt von diesem Film ja, dass, um eine Band berühmt zu machen, da hilft es ja, ein großes Konzert zu spielen halt. Ja. Ne? Und da wird in dem Zirkus Krone, den, ich glaube, der ist so deutschlandweit bekannt, also ich weiß auch, ich war mit Sicherheit auch schon mal im Zirkus Krone.
Bestimmt,
ich auch, ja. Also, da, den mietet
und,
man.
Und wenn nicht in dem, dann bei Roncalli.
Roncalli, genau, stimmt. Aber in Zirkus Krone bin ich mir ziemlich sicher. Und da soll ein großes Konzert veranstaltet werden und da braucht man halt einen Hauptact. Und als Hauptact hat man auch außer Korn DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft, eine der großen Bands der neuen deutschen Welle. Die gab es gar nicht so lange, Gabi Delgado, der Name sagt mir tatsächlich was. Und mit seinem Darsteller, da waren wir mal in der Schule. Weißt du? Dennis?
Stimmt.
Mit dem waren wir mal. Er ist gar nicht schlecht, ne?
So, ja, das ist gar nicht schlecht.
Genau. Die versucht man so als Headliner an den Start zu kriegen. Was erstmal nicht gelingt, man kommt nicht so an sie ran. Der gute Harry gibt sich erst so als Journalist aus, kommt dann aber nicht weiter. Und na, irgendwann kriegt er eine Nummer über eine Nummer über eine Nummer und kann mit denen so mit dem Manager so einen Deal machen, dass die da auftreten. Dann hat er aber ganz böse Probleme, das Geld zu besorgen. Ne? Und dann passiert genau das, was du gesagt hast. Es ist dann so ein Kampf dafür, dass dieses Konzert stattfinden kann und im Prinzip ist ja sein Ziel, diese Vorband, also Apollo Schwabing halt berühmt zu machen und vor allen Dingen in München mal die Gruppe tanzen zu lassen, mal richtig Party zu machen und aus diesem Provinziellen, wo er kommt, der hat ja so einen Hintergrund, kommt so vom Dorf, arbeitet in der Sparkasse und pipapo und er möchte einfach mal, sie sieht sich so als Musikmanager und möchte einfach mal für die Stadt einfach mal wirklich was reißen und so und das geht halt gerade im letzten Drittel des Films. Ja, da überschlagen sich die Ereignisse und ob dieses Konzert stattfindet, am Ende, darüber reden wir gleich noch.
Also ich würde sagen, also erstmal Harry ist 17, ne? Das muss man erstmal sagen, der ist nicht gestandener Musikmanager.
Ja.
Und auch Apollo Schwabing sind nicht die Lokalhelden in München, Nein. Sondern das ist alles ein Niveau tiefer. Und ich würde sagen, ich finde, er scheitert sich nach oben. So, das ist so.
Ja, großartig.
Mit ganz viel Optimismus und ja. Ich weiß nicht, was ihn treibt, aber er kann nicht anders. Schafft das am Ende, aber er muss über ein paar Klippen springen. Ja.
Ja, und er muss auch dafür hart bezahlen, muss man sagen. Ne?
Er muss also, dafür hart bezahlen, ist auch selber schuld.
Ist auch selber schuld, aber ich finde auch schon, ja. Es wird dem Film immer abgesprochen, dass der keine klassische Heldenreise hat und so. Ne? Ich finde schon, dass der eine ganz schöne Entwicklung hinlegt im Laufe des Films.
Ja, klar. Er bringt nur seinen Mentor nicht um, ne?
Das ist dabei. Also ich habe den Film, als der 2003 ins Kino kam, nicht im Kino gesehen, sondern ich habe den Jahre später mal als Beilage auf einer DVD von so einer Zeitung gesehen.
Ne? Die so vorne drin klebt.
Wo ich eigentlich dann nie in die Zeitung gekauft habe, geguckt habe, sondern nur die Zeitung gekauft, die habe sie auch wirklich gekauft. Ja. Mhm. So, da habe ich viele Filme entdeckt, so in diesen 2000er Jahren, weil ich dann, weiß ich nicht, die Autovideo Focus oder irgendwie sowas gekauft habe, weil dann halt eine DVD mit einem Film oder mit zwei Filmen manchmal sogar dabei waren. Und da war der dabei, weil ich dachte mir, ach, die Jessica Schwarz als Melitta, ist ja ganz nice und so und verschwende deine Jugend, ich war dann so in den 20ern, da dachte ich mir, ja, kann man ja schon mal anfangen, schon so ein bisschen mit der Nostalgie kann man ja nicht früh genug anfangen halt, ne? Und dann dachte ich mir auch, guckst du mal rein und ich weiß, dass ich den meine Weile relativ häufig gesehen habe, weil ich den wirklich mag, diesen Film. Ich mag immer so Enthusiasmus von Leuten für ein Thema und auch wenn ich mit dem eigentlichen Thema nichts anfangen kann, weißt du, deshalb höre ich auch manchmal, ich höre vom guten Clemens, liebe Grüße, höre ich seinen Fußball-Podcast, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Fußball habe. Oder Sterntor höre ich mir auch von jemandem, weil ich die mag, aber ich hab von Stargate wahrscheinlich eine Handvoll Folgen gesehen und so. Und bin jetzt aber gefühlt schon in Staffel 10 mit den beiden. Ne? Und
so. Also es gibt einen Hörspiel-Podcast, den ich höre, obwohl ich keine Hörspiele höre, weil ich diesen Podcast einfach so fantastisch finde.
Ja, es ist so und ich kann mit der Musik Neue Deutsche Welle überhaupt nichts anfangen. So gar nichts. Also das ist ja, weißt du wieder, was das, also es ist ja so eine Jugendmusik, die so ein bisschen aus einer Abspaltung mal vom Punk losging und so ihren Hochzeit so bis in den frühen 80ern hatte. So, konnte aber so alles Mögliche sein. So, war deutsche Texte, ne? Aber so ein bisschen Industrial und Nena ging auch so ein bisschen daraus hervor. Ne? Es gibt schon Vertreter, die weit darüber hinaus bekannt wurden. New Wave und solche Geschichten. Aber ich habe mir immer so ein bisschen schwer getan so mit dieser Musik. Ich habe sie immer, wenn ich so Songs gehört habe, wo man gesagt hat, das ist neue Deutsche Welle gewesen, Deutsche Welle, dann habe ich das immer so gehört, so mit so einem Meta drüber lustig machen oder so ein bisschen verschämt drauf gucken. Also es war nie so meins, weißt du?
Es gab ne, du hast ja Nena schon erwähnt, das war ja mehr so dann die esoterische Ecke vielleicht oder so.
Ja.
Wenn du dir dafür anguckst, das geht ja schon ein bisschen härter zur Sache. Die haben ja auch mit Ästhetiken gespielt, mit denen man damals eigentlich noch nicht so gespielt hat und solche Geschichten, was ich total interessant finde. Also man muss in den 80ern erstmal ein Lied rausbringen, Tanz den Hitler, Tanz den Mussolini. Das ist natürlich eine absolute Provokation gewesen auch, aber ganz schön clever auch eigentlich. Also ich bin ja auch, wir sind ja ungefähr ein Alter, wie wir
jetzt
festgestellt haben. Ja. Also ich bin ja auch zu jung, um da in den 80ern wirklich groß geworden zu sein, jugendlich. Das war Musik, die haben die großen Geschwister immer gehört. Aber heute kann ich da durchaus einiges von schätzen, ja.
Ja, nee, es ist
eine wilde Zeit auch.
Absolut, also wenn man sich allein die besagte Band Duff halt hier, die quasi so die realen Figuren sind, halt Gabi Delgado und Robert Görl, die halt, das war so diese Hochphase, in der wir die Band hier erleben, die lief aber auch, war aber auch nicht lange, so 2-3 Jahre. Ja. Also ich habe mal, wenn man das sich über Neue Deutsche Welle so ganz semi ein bisschen Wikipedia-Style einliest, sieht man so Ende der 70er, 76, 77 gab es da so die ersten Sachen, aber so 83, 84 war es auch schon vorbei, ne? Und dann gab es auch nochmal ein
Revival. Dann kam ja die Popwelle danach, von der man oft denkt, dass das Neue Deutsche Welle ist, ne?
Genau.
Aber das ist es ja gar nicht mehr. Ne?
Also im Prinzip hat sich ein bisschen was es gekennzeichnet hat, waren deutsche Texte. Ne? Was ist halt abseits von, soweit ich das jetzt verstanden habe, nur das ist auf jeden Fall
ein Markenzeichen. Ja, man hat sich so ein bisschen davon, also Anti-Schlager auf jeden Fall, ne? Man hat es zwar deutsche
Schlager, genau, war aber auch kein Punk mehr,
nicht die klassischen Reihenschemen, genau, vom Punk die Härte, aber musikalisch überhaupt nicht und war schon ein bisschen was Eigenes und Ja. Und auch echt interessant.
Ja. Ja gut, dass es auf jeden Fall was Eigenes war und eine neue Musikrichtung und so. Und das ist ja auch cool und so, muss man auch echt sagen. Mhm. Ne, also, aber es ist halt, da habe ich halt vom oder wir vom Alter halt diesen Bezug nicht mehr. Weil es auch gefühlt danach eher immer so ein Musik war, fand ich, die, weißt du, Punk war irgendwie immer da, Rock war immer da, Hip-Hop ist auch, seit es da war, irgendwie immer da. Aber das ist halt so
das eine... Das war schon wieder weg, ne?
Ja,
muss
ja.
man sagen, in den 90ern war das schon wieder weg.
Ja, schon lange. Mhm. Und da hat man dann so ein bisschen so zurückgeguckt und gesagt, oh, ich weiß nicht, und ich denke dann auch immer, ich weiß auch nicht, ich stehe dann manchmal auf, weißt du, immer wenn ich so auf Depeche Mode Party stehe, denke ich, ich habe mal mit einem Hawaii-Hemd auf einer Depeche Mode Party gestanden, weil ich den Arm verwechselt habe.
Man konnte sich immer erkennen.
Ja, weil ich hatte gedacht, es wäre der Magnum-Abend und dabei war es die Depeche Mode Party und da stand ich dann so mit einem Hawaii-Hemd und ich habe viele, aber ja,
darf ich kurz grüßen?
Ja, ja, Magnum.
Nee, meine Ex Sonja, die mal mit Dave Gahan im Club rumgetanzt hat.
Oh, geil. Für beide.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist mir da dieser Film dann halt irgendwann mal über die Augen quasi gelaufen und seitdem habe ich so eine gewisse Affinität dafür. Du hast den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, ne?
Habe ich. Es ist ein super sympathischer Film.
Ja,
muss ich sofort sagen. Also ich fand den von Anfang an, fand ich den irgendwie total nett. So,
ja.
Auf die schöne Art. Ich muss auch nochmal wieder einen Disclaimer setzen. Ich habe das bei unserer Britney Spears-Besprechung schon gemacht, dass ich einen Softspot für Britney Spears habe. Ich glaube, Jessica Schwarz war mein letzter Crush. Bevor ich...
2003.
Bevor es dann so ins Erwachsenenleben so richtig reinging, so Jessica Schwarz, da hatte ich dann meinen letzten Softspot sozusagen für eine in Anführungsstrichen prominente Person. Als ich dann noch erfahren habe, dass ihre Eltern eine Brauerei
haben. Oh, das wusste ich noch nicht
mal. Nee, ist auch wirklich eine tolle Schauspielerin und so, aber da dachte ich damals so, wow, so eine Frau, wow.
Absolut, absolut. Ja. Und man sieht sie ja in der Disco tanzen, hier zu diesem besagten Song. Es ist auf jeden Fall so ein Song, wo sie also diese Tanzmoves macht, die so aussehen, als wenn sie aggressiv im Fitnessstudio trainiert.
Ja.
Weißt du, so dieses das ist auch etwas, was ich sehr damit verbinde oder manchmal so sehe, wenn man so auf New Wave, in so New Wave-Dissen ist oder besagten Depeche Mode-Partys, da gibt es ja immer Leute, die da so hart vor sich hin tanzen, weißt du? Wo ich dann immer sage, oh nee, komm, ich stehe dann immer an der Theke und sage, Mensch, wie viel Bier kann ich tragen, bis die merken, dass es nur für mich ist? Also wie reagieren die Leute, dass ich 4 Bier in der Hand habe, weil ich mich nicht nochmal anstellen will? Das sind meine Probleme in so Diskos.
War eine tolle Szene, war ganz toll inszeniert.
Also, aber total toll. Ne? Aber das sah wirklich aus wie aggressives Fitnessstudio-Video, was sie da betreibt. Also auf jeden Fall, es geht ja, wie gesagt, um diese Band, Apollo Schwabing. Die besteht halt aus Vince von Robert Stadelhober. Gespielt, der ist ja auch ein bekannter Schauspieler immer noch halt. Ne?
Ja.
Jessica Schwarz, die Melitta spielt. Und
Am Bass
und Freddy ist der Schlagzeuger, der wird von Marlon Kittel gespielt. Das ist halt so ein Trio und die versuchen halt so bekannt zu werden. Ne? So Synthie-Pop, so NDW halt. Und der gute Harry, der sieht sich halt, ist halt ihr Manager, besorgt ihnen die ersten Auftritte vor einer Handvoll Leute. Und da fällt dann aber auch der Strom aus und so. Und naja, es wird halt nichts. Die fühlen sich von ihm so ein bisschen, ja Mensch, du wolltest uns doch zu Stars machen und das hat bisher nicht geklappt. Er hat aber auch so diesen Hintergrund, weißt du, er fährt so am Wochenende in die große Stadt, lebt so auf dem Dorf, ne, und so. Und man sieht ja auch seine Eltern irgendwie mal.
Der fährt nach Hamburg, ne? Der fährt aus München nach Hamburg,
genau.
Um da ein DF zu sehen. Also das ist schon krass.
Genau, genau. Und hat auch so, und ich fühle so diese Szenen, wenn er dann so betrunken an den Landungsbrücken steht und so halt.
Total.
Ne?
Ja. Mit Karlsquelle in der Hand.
Mit Karlsquelle in der Hand, genau.
Oder was Hansa, jedenfalls so eine blau-weiße Bierdose auf jeden Fall.
Genau, genau.
Er sagt diesen wunderbaren Satz und der leitet den Film quasi ein. Anfang der 80er war die Welt am Arsch.
Ja.
Jahrelang waren wir zugemüllt worden mit dem Schlagerschwachsinn unserer Eltern und dem Betroffenheitsgejammerer unserer Hippie-Geschwister.
Das ist auch total toll, wie geil toll. Alles um diese darum politisiert wird, aber er auch damit überhaupt nichts zu tun hat. Weißt du, es gibt später ja diese Szene mit Lena, das ist ja so ein Mädel, das er kennenlernt halt, die in ihn verliebt ist so ein bisschen, aber er ist ja eher so.
Er sieht's nicht.
Er vergöttert ja Melit, also wie wir auch, Jessica Schwarz, vergöttert er ja so ein bisschen und ist ja bei ihr so hart in der Friendzone. Bis auf den einen Moment, wo sie sich halt darüber rächt, weil ihrem Freund, sie ist mit Vince zusammen, der sie halt auch betrogen hat und dann hat sie in einem Moment, in einem schwachen Moment die Schilde unten.
Ne? Ja, Schwabing, weiß ich gar nicht. Wort. Also ich glaube, sie sieht das einfach anders als er.
Ja, ja. Ne? Auf jeden Fall gibt es da diese Szene mit dieser Lena, die er in der einen Schlange kennenlernt, bei diesem Disco, wo er erst nicht reingelassen wird, weil ihn keiner kennt, und dann holt die Band ihn rein und dann sagt er, sie gehört auch dazu, weil er sich mit ihr kurz unterhalten hat, und danach betet sie ihn ja so ein bisschen an und so. Ne? Also zu ihm nach Hause und pipapo und alles. Ein bisschen freaky und so. Also ich kann ihn schon verstehen, den einen Arm, warum er abgehauen ist, ehrlich gesagt. Aber die sagt ja, auch,
nein.
Also man muss das mal beschreiben. Die sind, es ist ein hübsches Mädel, er ist so, sie ist bei ihm zu Hause. Er ist bei ihr zu Hause. Er ist bei, genau, sie sind bei ihr zu Hause. Deshalb habe ich die Szene mit dem Anrufbeantworter nicht verstanden. Weil er selber, also kommen wir dazu.
Er hat sich ein Memo
gemacht. Deshalb ist er auch der Typ, der das Band ansagt. Ne? Ich habe nämlich gefragt, warum ist denn seine Stimme auf ihrem Anrufbeantworter? Ah, okay, das erklärt's. Auf jeden Fall lädt sie ihn ja ein. Und da unterhalten die sich halt so über die Bands und sie baggert ihn auch schon so ein bisschen an. Und da sagt sie so in so einem Nebensatz übrigens, und wie siehst du so den NATO-Doppelbeschluss? Weißt du? Und er sagt, ja, da wird schon, macht dir das nicht auch Angst? So, weißt du, Wettrüsten und so. Das ist so Meta halt heute, ne? Und er sagt, na gut, wenn das schon Doppelbeschluss ist, werden die sicher zweimal drüber nachgedacht haben.
Ja, er ist halt komplett unpolitisch. Passt ja auch zur neuen deutschen Welle. Ne?
Und der im Alter, das ist einem eigentlich auch.
Und da im gibt's Alter, ja.
Ja, auf der einen Seite ist man ja hart politisch in jungen Jahren auch, ne? Oder eben nicht. Da gibt es nicht viel dazwischen, finde ich. Weißt du? Nö. Meistens, ne?
Als Jugendlicher musst du irgendwie extrem sein. So.
Genau, ja.
Oder du bist halt komplett raus oder so, aber das ist ja auch ein Extrem.
Und das passiert so in so Nebensätzen, so dieser, wie gesagt, dass sie dann sowas macht hier wie NATO-Doppelbeschluss und pipapo, googelt's mal, was das war.
Sie ist auf jeden Fall die Klügere.
Ja.
Das kann man, glaube ich, festhalten.
Ja.
Ja, an die gerät er ja dann aber auch erst später. Also wir haben ja diesen klassischen Aufbau, will er erstmal die Leute kennen.
Ja.
Harry hat da diese Band, die er managt. Er ist aber eigentlich Sparkassen-Auszubildender. Der ist ja auch 17. Also da muss ich jetzt mal fragen, warum durfte der eigentlich die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend fahren?
Ja, das mit dem Alter passt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das mit dem Auto, ich glaube nicht, dass der 17, also wird gesagt, dass der 17 ist.
Ja, er sagt das am Anfang, ich bin 17.
Ja gut, vielleicht ist er danach älter
geworden. Vielleicht ist er dann gerade 18 geworden.
Also vielleicht war das der letzte Tag, als er 17 war.
Das kann
war
natürlich sein.
Und als er das am Anfang, und am nächsten Tag ist er 18 geworden. Aber der Führerschein zu machen scheint kein Thema zu sein. Aber er fährt
ist ja spannenderweise auch der Jüngste, ne? Also, also die Band ist älter als er.
Ja.
So sehe ich das jedenfalls. Denn das sind keine SchülerInnen mehr. Und er hat sich da aber irgendwie als deren Manager auch etabliert. Also er bildet sich das nicht nur ein, sondern das ist irgendwie so ein Ding.
Ja,
nebenbei ist er dann halt in der Sparkasse Auszubildender und die hängen immer, das fand ich sehr, sehr lustig, in einem Plattenladen rum, der heißt Wachturm.
Total, total. Und auch da ist es total großartig, weil der wird von Bob geführt, der wird von Dieter Landouris gespielt. Ja. In den 90ern war der recht präsent, der war recht präsent im Fernsehen. Ich glaube, der hatte so eine Krimiserie, irgendwie Alles außer Mord oder irgendwie sowas. Der war auf jeden Fall darüber bekannt und der war auch hier in dem Karl-Koch-Film, da kenne ich ihn her. Hier, du weißt ja, der Illuminaten, Karl-Koch-Film, da hat er eine Hauptrolle gespielt. Und da ist er mir, seitdem ist er mir so ein Begriff. 23, okay. Nichts ist so, wie es scheint.
Ah, okay.
23, Nichts ist so, wie es scheint. Und genau, und Alles außer Mord, das war in den 90er Jahren eine recht bekannte Krimiserie in den 90ern. Und daher kannte man den. Und der ist auch genau so ein Typ, der so einen Plattenladen hat. Weißt du,
und der macht ja auch so ein geiles Makeover durch, ne?
Ja.
Am Anfang ist er noch in den 70ern so hängen geblieben.
Genau.
Auch frisurentechnisch.
Ja.
Aber sobald die dann auf diesem Konzert sind, sieht die auch aus wie Limahl.
Ja, ja.
Und möchte gerne die elektronischen Zwerge groß
ausbringen. Total. Er sieht am Ende einfach, er ist ja so eine Art Mentor, ne? Ja, der einen Plattenladen hat, so ein bisschen. Und so ein bisschen so ein Hallo-Di. Aber das ist so ein Typ, der so einen Plattenladen halt hatte. So einer, bei dem du nicht hingegangen bist.
Proberaum im Keller, ne?
Genau. Das ist aber
wo
auch
Apollo einer, der Schwabing halt erprobt, ne?
Genau. Der ist aber auch einer, wo du nicht so einen Plattenladen hattest, wo du hingegangen bist, weil du wolltest, ich wollte das neue Album von, sondern der hat dir gesagt, was du hören sollst.
Natürlich.
Der hat dir gesagt, was du kaufen sollst und hat gesagt, hier, das ist der neue Shit. Gib mir schon mal das Geld, ich bestelle die CD für dich. Die kommt dann in 2 Wochen und so. Ne?
Moment, CD kommt später.
Ja, CD stimmt. CD,
da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Da kommen wir noch, genau. Da kommen wir noch zu. Aber auf jeden Fall ist das mit diesem Makeover total lustig, weil ich habe auf dieser DVD auch einen Audiokommentar drauf. Da ist der Regisseur, der Benjamin Quabeck und der Tom Schilling haben den gemacht und erzählen so ein paar Anekdoten und haben am Ende wegen diesem Makeover von ihm, dass er diese blondierten Haare am Ende im Finale in diesem Zirkus
hat. Musst du denn auch so rumlaufen,
Nee, sagte er, alle denken immer, dass er sagte, das war wirklich so gedacht, dass man, dass der optisch sich in diese, in so eine Art neue Mentorenrolle für eine andere Band rein, weil er sagte, ihm würden Leute immer sagen, ach, das habt ihr sicher nur, weil der Dieter Landouris irgendwie für was anderes gedreht hat und dann halt so aussah. Er sagt, nee, das war wirklich bewusst so eine Entscheidung gewesen, dass das er
sofort
halt, fand ich auch, fand ich auch, aber er sagt, er wurde immer damit konfrontiert, dass man gesagt hat, der hat doch sicher was anderes gedreht und deshalb sah der so anders aus am Ende. Nee, war tatsächlich so. Aber das ist genau so ein Typ, der so einen Laden hat halt, ne? Und die haben ja das Problem, dass sie halt nicht bekannt genug sind. Und also so eine kleine Indie-Band, die halt ohne groß Gage vor so ein paar Hörern halt spielt halt, ne? Den Weg, den Millionen Gangs haben,
ne? Also dieser eine Gig, den wir am Anfang sehen, ne? Wo sie da in so einem Club spielen, wo 50 Leute sind oder wie auch immer, das war auch nicht gut.
Nee.
Haben sie auch gut gemacht, dass das nicht gut war.
Weil später machen sie das sehr gut, finde ich, den großen Auftritt am Ende. Ne?
Aber man hat das sehr, sehr gut gesehen, dass die da einfach nicht gut waren.
Aber die Idee mit den Panzerknacken-Outfits fand ich ganz gut, ehrlich gesagt.
Schon ganz nett.
Ja. Also das fand ich nett. Im Gegensatz dazu, wir haben ja auch eine weitere Figur, Christian Ulmen ist dabei als Wieland Schwarz.
Oh, geil.
Er ist großartig in dem Film.
Ein schönes Arsch.
Er ist ein schönes Arsch. Er ist, ich glaube, für die Sound schreibt er, glaube ich. Ne?
Genau. Ja.
Da macht er so wirklich, ne? Kritiken. Und ich habe es auch nicht aneinander gekriegt, weil er macht auch so einen Verriss von diesem Auftritt Apollo Schwabing. Und dann dachte ich mir, da kriege ich es nicht auseinander, dass so eine unbekannte Schüler quasi oder Band mit jungen Leuten, die vor ein paar Leuten spielen, einen Artikel in der Sound kriegen. Oder einen Verriss.
Das passt nicht so
das
ganz.
Das passt nicht, ne?
Aber natürlich musst du dich als arroganter, ernstzunehmender Musikjournalist auch in den Untiefen der Clubs rumtreiben und der Szene nachspüren und so.
So wirkt es ja, ne? Ja. So,
Bratpfannen sind origineller.
Ja,
hat er geschrieben,
aber tatsächlich, sehr gut. Aber tatsächlich ist der Artikel, den Bob dann auch vorlegt, dies mit diesem ganzen Gericht, der ist Gold, oder? Heute wäre das so ein KI-Artikel, glaube ich. So, mach mir so einen semi-coolen, ne, so ein paar Worte über diesen Bandauftritt und so halt, ne? Und dann ist ja der Moment, wo Harry überlegt, was er machen kann, um die bekannt zu machen, ist ja die Idee, als sie dann diesem Wagen begegnen, der Werbung für den Zirkus Krone macht. Halt, ne?
Du beschließt Harry, ach ja, dann mieten wir mal den Zirkus Krone und machen da ein Festival.
Richtig. Und das Geile ist übrigens bei dieser Szene, wo sie da langlaufen, da ist ja Bob und Harry, die da durch die Straße laufen, da essen die beiden ja Eis. Die lutschen ja Eis in der Szene. Ja. Und im Audiokommentar haben sie gesagt, dass sie die Szene im Winter gedreht haben und die haben nur Eis geschoben, damit man den Atem nicht gesehen hat. Das war der ganze Grund, weil der Atem wäre, das hätte halt zu dem Sommerfeeling, was da noch hätte sein sollen. Oder halt, also es hätte nicht gepasst, weil man hätte sonst den Atem halt ganz krass gesehen. Deshalb
ich habe überhaupt kein Sommerfeeling gehabt.
Nee, ich habe so ein Herbstfeeling bei dem Film.
Ja, immer, ne? Ja, es hätte auch Winter sein können. Wäre voll okay gewesen.
Ja, es sollte halt wohl nicht so Winter sein. Und auf jeden Fall haben die dann die ganze Szene mehrfach wohl in der Straße die ganze Zeit Eis lutschen müssen. Also, weißt du, deshalb wirkt es auch so ein bisschen komisch, dass die da einfach lang gehen und einfach beide so Eis lutschen. Ne? Und dann, die Idee ist ja, er mietet diesen Zirkus, ne? Für irgendwie, die Miete ist ja gar nicht 7.000 Mark allein. Genau, und dann muss er aber noch Sicherheit und Pipapo, um die Band als Vorband für eine große Band aufzuspielen zu lassen. Und die Idee ist ja eigentlich geil, dass er so ein Konzert macht, wo man sagt, hey, hier, ich hole mir einen Headliner oder und die Vorbands, die werden davon total profitieren. Das ist ja auch so, ne? Wir erinnern uns, Rammstein war mal die Band, Vorband von Clawfinger. Ne? Wer sich noch erinnert, ne? Beispielsweise. Ja, Metallica waren mal die Vorband von Guns N' Roses.
Ja, ja. Lemmy war mal Roadie bei All Along the Watchtower.
Verdammt. Ach ja, ja, Jimi
Hendrix.
Jimi Hendrix, krass.
Krass.
Nee, und
aber so geht das halt, ja.
Genau, und er übernimmt sich natürlich damit, ne, weil er muss ja dann einmal das Geld besorgen, aber er muss ja vor allen Dingen, er macht das ja alles schon mit Mieten und dann kommen ja schon diese ganzen anderen, das schweigt sich ja so rum, er lässt ja dann so Sachen produzieren. Das ist geil.
Dafür, dass Harry in einer Sparkasse arbeitet, hat er ein sehr unschuldiges Verhältnis zu Geld.
Überhaupt. Ja. Ich habe mich auch gefragt, wie diese ganze Berechnung klappt. Ich habe mal geguckt, wie das Zirkus, wie viel da reinpassen. Ne? Das ist ein bisschen unterschiedlich, welches Zelt oder welche Locations beim Zirkus Krone ist. Mal sind es 2.000, mal sind es 4.500. Also da passt schon was rein. Am Ende muss man sagen, was wir da als Location sehen, sieht aber nicht so aus, als wenn das, als wenn da Tausende von Leuten drin sind halt. Ne? Ist wahrscheinlich einfach aus Produktionsbedingungen raus halt, ne?
Ja, gut, waren andere Zeiten, da war es vielleicht auch das Geld anders wert, ne? Aber es sieht auch ein bisschen klein aus für den Zirkus.
Ja. Genau, auf jeden Fall hat er wirklich dann sehr ambivalentes Verhältnis, weil er lässt ja dann, die lassen dann ja neue Outfits machen und T-Shirts und irgendwie kommen ja immer alle und fordern von ihm Geld ein und so, sagen, hier, ich brauche mal 600 Euro oder hier Vince und Melitta, die kommen ja dann immer und sagen, ich habe keine Miete, ich brauche nochmal 300 Mark für Miete und so. Und das gibt er ja immer alles aus diesem Geld für diese Karten. Also er lässt es quasi plakatieren, kündigt diese Band an, Duff, die ja die großen Stars sind.
Er bemüht sich ja auch um sie, aber er kommt nicht durch.
Und genau.
Dann muss er irgendwann aber trotzdem Plakate drucken, ne, und schreibt die da einfach drauf.
Ja, schreibt die drauf und auch so Karten, wo die draufstehen und fängt schon an zu verkaufen. Und dann kommen schon immer mehr Leute, die dann plötzlich sagen, hey Harry, machst du ein Konzert und so. Hier, ich finde super diese elektronischen Zwerge, diese zweite Vorband.
Ich habe mich so gefreut, als ich die gesehen habe.
Die großartig.
Die waren so super.
Ja.
Also ganz toll.
Was ist das für ein Gas, was die da nehmen? Ist das Lachgas gewesen? Oder was?
Wahrscheinlich.
Alter, das ist aber nicht gut für die Gesundheit, ne? Ne? Das ist so ein bisschen. Nee, aber er hat ja das Hauptproblem neben einem völlig komischen Verhältnis zur Finanzierung. Wie gesagt, dafür, dass er in der Sparkasse arbeitet. Obwohl ich es auch witzig finde, wir sehen ja auch diesen Sparkassen-Mief der frühen 80er. Weißt du, alle diese Schreibtische, keine Computer drauf und so. Und alle so hintereinander. Man sieht quasi das Stempelkissen schon halt. Ne?
Apropos, ist dir irgendein Fehler aufgefallen? Mir nämlich nicht. Also ich habe nicht gedacht, dass die irgendwie ein Artefakt aus den 2000ern da irgendwie in dem Film hatten oder so. Ich fand es sehr geil gemacht. Also
mit den Autos.
Es gibt ja nicht viele Locations in dem Film, es sind ja gar nicht so viele, aber da haben sie sich, glaube ich, echt Mühe gegeben, da dieses 80er-Feeling da zu machen.
Auch so von der Kleidung und dem Stil und so dieses Latente, was ich immer so mit den 80ern verbinde, ist so ein bisschen grau-trist. Mhm. Irgendwie so ein bisschen. Und das gibt der Film ja. Aber ich finde es geil, dass er der Azubi ist. Der darf auch den Laden abschließen. Der hat ja den Schlüssel für die Bank.
Das ist ein Problem eigentlich. Ist, ne?
Ja, genau. Du musst dann aber immer der Letzte sein, um abzuschließen und so. Ne? Gut, wir wissen aus so aktuellen Zeiten, Sparkassen abschließen. Nein, nicht, dass da einer einbricht.
Ja, und dann verliert er den Schlüssel.
Und dann eine Bande im Keller. Und dann hat er noch die Panzerknacker auf der Bühne. Auf jeden Fall ist es sehr witzig, wie er hat ja das Problem, dass er diese Band nicht erreicht hat. Ne? Und dann gibt es ja dann unser Bob, unser Plattenladen-Bob, der kennt dann irgendwie so ein Typ, der mal als Roadie für die gearbeitet hat und darüber kriegt er dann
eine Nummer. Und über den Lichtmann dann eine Telefonnummer von dem einen von Darth bekommen hat. Und
genau.
Dann ruft er da an, aber der legt sofort wieder auf.
Genau, aber er schafft es dann trotzdem, sich so als Journalist auszugeben und dann an die beiden ranzukommen. Und das sind ja also Schauspieler, die reale, echte Figuren spielen. Und ich weiß nicht, ob die so waren oder ob das einfach nur so mega überzeichnet. Mich hat dieses ganze Interview total irritiert, weißt du, die beiden.
Also natürlich ist das eine Überzeichnung, aber ich fand, die sahen gut aus.
Total.
Also, die waren super gecastet. Ich fand diese Interviewszene fantastisch. Also als er sich dann danach in die Zehennägel
schlägt. Ja, und du hörst das auch. Du hörst die ganze Zeit, genau. Wenn die Kamera auf Harry ist, der die Fragen stellt, hörst du immer das Schnipsen von der Schere. Weißt du, das ist total irritierend. Und also das ist der Robert Girl, der ist irgendwie die haben beide auch so kurze Hosen und Unterhemden an und so. Es ist so irgendwie. Also mir wäre es unangenehm an der Stelle da gewesen.
Das war eine super unangenehme Situation. Der Gabi Delgado, der erzählt auch eine Scheiße.
Ja, aber so unfassbar auch gut. Auch was? Also ich habe auch gesagt, es war so ein Vertriebsschichi, was er da erzählt hat und so. Ne?
Ja, und auch so Künstlerquatsch und so. Ganz, ganz toll. Eine ganz, ganz, ganz tolle Situation. Aber was ich ja faszinierend finde, die sind ja dann nachher, geht es ja um Fototermin, so. Wir machen jetzt doch Fotos. Oder, ich bin übrigens auch gleichzeitig der Fotograf, sagte Harry. Und was er ja immer hat, er baut erst Scheiße, aber dann löst er das auch auf. Und dann fahren sie so durch die Stadt und dann sehen die halt die Plakate, auf denen draufsteht, dass Darf da spielen sollen in der Stadt, obwohl sie eigentlich gar nichts damit zu tun haben.
Davon wissen die zu dem Zeitpunkt auch gar nicht.
Davon wissen die ja gar nicht
zu dem Zeitpunkt. Das ist total lustig. Weil
und dann löst er das halt auf, ne? Und sagt, ja, sorry Leute, also eigentlich will ich einfach dieses Konzert da veranstalten und habe gesagt, ihr kommt und darum habe ich das hier alles gemacht. Und in einem Disney-Film würden sie jetzt schon zusagen, aber sagen halt ab. Das sagen, du spinnst du.
Das Geile ist bei der, ja. Also bei den beiden Typen, ne? Also der, mhm. der Robert, der ist dann halt, Robert, ist dann halt immer dabei, sich, die, wie gesagt, die Zehennägel zu schneiden.
Der und macht immer irgendwas.
Der Gabi sich, ne? Delgado ja. hat immer Probleme mit der Kontaktlinse.
Genau.
Ja. Das muss auch so, ne? Also das war wirklich ein bisschen absurd halt, ne? Also ich weiß nicht, ob das so, naja. Auf jeden Fall sind die bei dieser Autofahrt, dafür gibt es ja auch die Diskussion, er zeigt ihm ja dann eine CD. Ne, er sagt, ja, er genau. ist die Zukunft. Hier, eine CD, digital, die Zukunft ist
digital. Schwarze Musik ist die Zukunft, sagt er, ne? Und die CD ist die Zukunft.
Die CD, ja. ne? Die sagen ja auch, Konzerte ist gar nicht mehr so ihrs und so, Konzerte ja. sind out. So, also dieses Typische, was man immer so alle paar Jahre hört, Rock is dead mhm. und so halt. Ne? Ja. Und dann fahren die aber im Hintergrund immer an diesen ganzen plakatierten Wänden vorbei. Und das sieht so toll aus, wenn die im Auto sind und siehst die ganze Zeit diese gelben Plakate mit diesem Konzert, wo Fat Duff draufsteht. Und die gucken aber immer in eine andere Richtung, wenn sie da vorbeifahren. Ne? Bis zu dem einen Moment, wo sie halt kurz anhalten, dann sieht Robert das, dann steigen die aus und dann stehen die da vor diesem einzelnen Stromkasten, wo dieses Schild dran ist ja. mit diesem Konzert und dann gucken die beide ihn an und Harry sagt ja nur, könnt ihr am 19.? Das ist eine ganz, ganz große Szene, muss ich sagen, es ist wirklich, wirklich großartig.
Ne? Er versucht echt immer das Beste draus zu machen. Also ja. er scheitert die ganze Zeit, ne? Aber er versucht immer wieder das Beste draus zu machen und irgendwie die Fäden in der Hand zu halten und so, ich finde das total faszinierend. Ich hätte 3 Wochen vorher aufgegeben.
Ja,
muss ich
mehrfach.
Ganz ehrlich sagen. Also,
da geben sie mir, das wäre das Disney-Ding, ja. was du gerade gesagt hast, da haben sie ihn ja offensichtlich dann einfach nur rausgeschmissen. Aber er kommt ja dann später nochmal und trifft die auch in der Bar. Ne? Und da ist auch dieser schmierige Manager dabei, so ein typischer...
Im Tippkick,
ja. so heißt die Bar. Ich denke dann immer an die Corova-Milchbar aus...
Ja. ja, aber das ist ja dieser Club, in dem die immer rumgehen.
Ja.
Der ist schon sehr cool.
Ja, total. Mhm. Apropos übrigens, ich war immer bei dem Film sicher, dass der auf diesen Roman, es gibt ja ein Verschwende deine Jugend, mhm. hat ja auch einen Roman, und dann war ich ein bisschen jetzt überrascht, dass der Autor gesagt hat, er hat nicht den Film, der Film ist eine nette Geschichte, aber der hat nichts mit seinem Roman zu tun und er hat auch nicht damit gearbeitet. Und dann habe ich mir was durchgelesen, was in dem Roman passiert. Oder das ist ja eher so ein zeitgeschichtliches Dokument und ja. so halt. Ne? Mehr so mit Interviews und solchen Geschichten und so. Also das ist tatsächlich,
ja auch immer gedacht, das wäre Realität, so.
Ne? Ja. Ja, ich habe gedacht immer, das wäre eine Buchverfilmung, aber ist es tatsächlich nicht.
Inspiriert vom
Inspiriert, Buch. Ja. Der Titel ist Verschwende deine Jugend. Ist ja auch wirklich ein guter Titel halt. Und da kann er ja, indem er dann dieses Feuer, was in ihm brennt dafür, was er alles möglich gemacht hat, überzeugt ja die Band dann quasi auch und das Finden mal wieder von einer Kontaktlinse vom guten Gabi Delgado, der das in ein Bier, also in Getränke halt untergegangen ist. Das ist unglaublich, wie das passiert ist. Also ich habe jahrelang mal Kontaktlinsen getragen. Ich hatte nie so welche Probleme, wie der in dem Film mit diesen Kontaktlinsen hat.
Aber man kann darüber bonden.
Ja, total. Das gelingt ihm ja dadurch auch. Und dann kriegt er
kriegt sie da tatsächlich überredet jetzt da, ja. Da jetzt, dass sie im Zirkus auftreten. Ich würde dann kurz mal zurückspringen.
Ja.
Weil es gibt ja auch noch diese persönlichen Komponenten
ja.
im Film.
Ja.
Und zwar gibt es ja einmal den Harry und die Lena und den Vince und die Melitta. Und dann gibt es ja auch immer so kurz so Verwirrung und Irrung. Und das fand ich auch ganz mhm. spannend, weil das auch so ein klassisches Band-Ding ist. Mhm. Der Vince, der kann natürlich mit irgendwelchen Frauen fremdgehen und Harry stellt ihm dann die Wohnung dafür zur Verfügung und solche Sachen. Aber wenn der Harry dann mal einmal die Nacht mit der Melitta verbringt, dann ist Holland in Not und so. Fand ich auch ganz interessant und ziemlich gut dargestellt. So
passiert das, glaube ich.
Ja.
Na, so, also ich kenne nur die Situation, wie es mit Lena gelaufen ist. Genau. Also nicht ganz so, aber.
Ja,
aber, nee, aber du hast schon recht. Das ne, ist auch
also
so
es ist auch so wie Vince so mit zweierlei Maß misst einfach.
Ja,
so, ne? So,
er ist so der Frontmann.
Rummachen und so, das ist alles okay. Ne? Aber ne, wenn du hier mit meiner Frau stellst, dann ist hier Land unter. Ich fand, die hatten tolle Streitszenen. Also ich finde, der Stadlober und der Schilling, die haben sich wunderbar gestritten. Das hat großen Spaß gemacht, sich das anzuschauen.
Die haben das auch toll gemacht. Also gerade auch Schilling hat das großartig ja. gemacht. Das ist echt, toll, ja. Der ist so Leinwandgold auch. Finde ja. ich. Ne, und ich sehe ihn immer noch gerne in Rollen. Das ist einer der besten deutschen Schauspieler, finde ich. Ne, der Tom Schilling. Ja, und aber du hast schon recht, das ist genau das, weißt du, Vince, ne, der kriegt sogar eine Wohnung gestellt, um da mit anderen rumzuschnackseln. Ne, und andererseits ist er natürlich Harry in so einer Situation, die sind alles bekumpelt, aber die sind ein Paar und er ist aber offensichtlich hart in Melitta, verliebt und fanboyt mhm. sie auch total. Stellt dann aber den
Kumpel. Er schwärmt für sie.
Ja, er schwärmt.
Nicht, dass er verliebt ist, er schwärmt. klingt halt sehr
gut. Ja, stellt dann dem Kumpel aber eine Wohnung für genau das zur Verfügung, ist aber auch so ein bisschen, also der ist schon in einer sehr unangenehmen Situation da halt auch, ne? Deshalb am stabilsten ist der Schlagzeuger Freddy. Bundeswehrtyp, immer am Klauen.
Der ist halt Schlagzeuger.
Der gibt den Takt vor.
Der hält die Band zusammen.
Ja, stimmt. Mhm. Und so. Auch was wir so für Probleme für so eine Indie-Band, also Indie im besten Sinne von, wir verdienen kein Geld damit, ist ja auch, wo der Bass da kaputt gegangen ist.
Und der beste Diebstahl der Welt.
Und die dann diesen geilen Gitarrentypen ausrauben, quasi. Mhm. Also er ist so ein Typ, der hat so einen Laden so mit Gitarren und weißt du, so kein Stairwear würde das stehen bei Hotshots. Hotshots.
Also der Plan ist ja wirklich gut, muss ich sagen.
Er spielt ihm was vor und die nehmen den Gitarrenkoffer und sagen, wir würden uns hinten mal umsehen und während er abgelenkt ist vorne.
Und Harry ist so schlecht an der Gitarre,
total,
dass der Typ nicht anders kann, als die Gitarre selbst zu nehmen und ihm was vorzuspielen. Und dann können sie den Bass klauen in der Zeit.
Aber nicht nur er spielt ihm nicht nur was vor, er singt ihm auch was vor. Und das setzt natürlich auch voraus, dass der das kann. Na, also dieser ganze Diebstahl kann nur funktionieren, wenn der Typ sagt, Alter, das ist ja total schlecht, was du da spielst. Gib mir mal die Gitarre, ich spiele dir das mal geiler vor und so halt. Ne?
Ja, die wissen schon, was zu tun ist.
Ne? Fängt an zu singen. Also da habe ich wirklich gelacht. Und dieser Typ mit diesem Einheit-Jeans-Look, den der hat, weißt du, Jeans-Hemd, Jeans-Hose, ist total großartig. Und als er dann diesen Diebstahl merkt, rennt er ja auch hinter Harry her. Und ehrlich gesagt, das ist mein Run, oder? Der rennt mal voller Elan hinter dem her. Also
da hatten sie auch Bock, eine Verfolgungsszene zu
sehen.
Auf jeden Fall. Und die hat auch Spaß gemacht.
Ne? Total. Als er dann mit dem Ding über die Mauer ist, fand ich es, über die Mülleimer, über die Mauer.
Und er kommt nicht hoch.
Er kommt ja später am Ende, wo dann am Ende so alles so zusammenbricht, weil Geld kann nicht gezahlt werden und pipapo. Da begegnet er ihm ja wieder. Und da muss er ihm das Ding dann ja durch Zufall, da muss er ihm das Ding dann ja aushändigen. Weil der dann ja auch weiß, wer er ist und wo er arbeitet und so halt. Ne? Wenn du in der Sparkasse bist, ne, dann bist du halt im Fokus. Ne? Ja, das sind alles so Dinge, die da passieren halt. Ne?
Ich möchte kleine Props an die Lego-Rakete geben.
Ja, die wird auch gebaut, ne?
Ja, die ist krass. Ja. Also gerade für die 80er, also da haben sie sich ordentlich Mühe gegeben, das Ding da zu bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Lego war, aber.
Naja, die bauen es auf jeden Fall an einer Stelle für die Bühne.
Modell, ne? Das sie da gemacht haben, ja. Ich fand die Szene aber auch sehr schön, tatsächlich, als Harry da zum Militär geht und Vince. Da eigentlich woanders beschäftigt ist und die beiden kiffen da zusammen und spielen Videospiele und so. Das war sehr, sehr stimmungsvoll.
Überhaupt. Der Film ist übrigens, erstaunlich unironisch.
Ja,
also der macht der betrachtet das alles, aber er macht sich nicht lustig, finde ich, über die Zeit oder die Musik oder die Friesen, die wir an einigen Stellen sehen und so. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, bei so einzelnen Szenen, da wollten sie auch mal zeigen, dass sie da wirklich die Karren da stehen hatten oder so zeitgenössische Ausstattung hatten.
Ja, klar.
Es gibt doch die Szene, es gibt eine Szene, wo Harry dann wegfährt und dann für sie ist das als die Kamera ewig in dieser Gasse. Er steigt ins Auto, fährt weg und die Kamera bleibt ewig auf dieser Gasse, bis er da rausgefahren ist, damit man schön die ganzen Autos sieht, die auch alle so aus dieser Zeit sind, die man da an beiden Seiten hat parken lassen. Und die Kamera bleibt relativ lange drauf. Und dann dachte ich mir, gut, da wollten sie vielleicht auch mal zeigen, ja, okay, wir haben ja auch wirklich was hingestellt, was aussieht, wie als wenn es in den frühen 80ern ist halt. Ne?
Tut dem Film aber gut, weil ich habe mich die ganze Zeit auch so gefühlt.
Ich wollte auch, dass dieses Konzert stattfindet und dass sie das machen. Und finde das auch immer noch eine geile Idee, das zu machen. Natürlich geht das nur, wenn du das Geld hast und du musst eine Band haben, die das Publikum zieht. Ne, das ist ja so, das ist schon gerade für jemanden, der so eine Preiskalkulation hat wie er, was man übrigens daran sieht, wie er einfach auf Zuruf Geld rausgibt und dass Dinge da produziert werden und ihm einfach nur die Rechnung geschickt werden. Oder auch mit was, wie verschwenderisch er mit Freikarten umgeht. Es gibt doch dann diesen Typen von der Bank, der da das Geld liefert, der so ein Metaller ist, weißt du?
Ja.
Ne? Der dann auch sagt, Mensch, machst du ein Konzert, würde ich auch mal gern hin. Ja, du magst auch eher nur so Schwermetall. Oh, ich höre mir alles an und so. Hier gibt er ihm so eine Karte und er sagt, ja, was soll es kosten? Ah, du bist eingeladen und so. Ne? Und er hat ja später das auch mit diesen Zwergen, mit dieser zweiten Vorband. Ne?
Mit den elektronischen
Zwergen. Ja, wo der Typ sagt, aber du hattest das so und so versprochen. Das sind die, du hattest gesagt, hier, jeder Zwerg kriegt so und so viele Karten und so. Und da kommen die auf 90 Karten irgendwie. Weil es ja auch eine riesen Band und so halt, ne? Also, da dachte ich mir...
Wir sehen ihn dann ja auch mehrfach an Rechnungen verzweifeln,
ja,
wo er dann mit Taschenrechner da sitzt und solche Sachen. Also eine Szene, die ich noch krass fand, war, als er seine Vorgesetzte da
angeschrien
hat, alles von ihrem Tisch gewischt hat, weil er einen Kredit haben will und sie übel beleidigt.
Ja.
und es funktioniert halt auch nicht.
Und das ist kein Traum, ne?
Nee, das ist kein Traum. Ich dachte auch erst, er malt sich das aus. Also, das hat er wirklich gemacht. Und dafür ist die echt eine entspannte Vorgesetzte.
Naja, wir sehen ja sie danach nicht mehr. Ne?
Ja, aber trotzdem.
Bei der Szene, er gerät ja dann immer mehr in finanzielle Probleme ne, und alles und muss das noch irgendwie zusammenhalten und fängt ja dann an, alles zu verkaufen. Fernseher, Plattensammlung, Auto wird später verkauft und so und alles. Und er fährt dann noch mit dem Fahrrad rum und am Ende. Aber und als er diesen Kredit dann will, diesen Ausraster, den er da hat, weil, ich meine, er versucht ja auch bei seinen Eltern, ne, er versucht seinen Eltern zu erklären, warum er das macht und warum. Und dieses Wohnzimmer ist einfach so, wirklich, man sieht diesen Tisch und sagt, das ist genau so, sah das damals aus. Ne, diese Wand, diese Schrankwand und all sowas, ne, und dieser Tisch und das ist alles so, wirklich so, auch, dass seine Eltern ihm nur statt jetzt eine größere Summe einfach irgendwie 50 Mark und Futter fürs Meerschweinchen irgendwie mitgeben und so, und nicht mehr und so, ne, und man merkt, dass er aus diesem Mief raus will, auch sein Vater, der ihm dann noch nachguckt und so halt. Ne? Dafür sind die später aber auch auf dem Konzert und stehen da.
Ja, die Eltern sind ja auch nicht schlimm. Ne?
Nee, überhaupt nicht.
Die sind halt einfach aus einer ganz anderen Welt.
Ja.
Und er wähnt sich ja in einer anderen Welt. Ne? Ich bin hier der große Manager und so. Boah, toll. Also gruselig, aber toll gemacht.
Und diesen Ausraster, als er dann von seiner, weißt du, wenn du dann als Azubi, ne, der aber den Schlüssel für die Bank hast, den Kredit nicht bekommst für das Konzert, was du am Wochenende veranstalten willst, dann ist es schon ein sehr großes Misstrauen von deinem Arbeitgeber gegen dich. Aber diesen Ausraster, man sieht ja wirklich, also der ist wirklich super gespielt und so, ne? Ja. Und in jedem Hollywood-Film wäre das so eine Szene gewesen, sag ich dir, wo du ihn dann im nächsten Moment dann da hättest stehen sehen und er sagt, ja, okay, dann halt nicht und so, ne? Aber er scheint wirklich ihr gegenüber so ausgerastet zu sein.
Das war nicht das in seinem Kopf, das ist einfach passiert.
Finde ich nicht nur handwerklich sehr cool, sondern auch mal was anderes, weißt du?
Ja, und wer weiß, ne? Vielleicht war es ja auch erst so gedacht. Und sie haben es dann aber trotzdem so in den Film gemacht, dass es richtig war oder wie auch immer, ne?
Ja, es wird halt offensichtlich.
Das passt sehr, sehr gut,
ja. Ich finde es sehr, sehr, sehr offensichtlich, dass das überhaupt weil wir jetzt Tom Schilling so oft erwähnt haben, wirklich, man muss den gesamten Cast wirklich loben. Die sind alle super besetzt. Wirklich hier Oliver Brocker, der diesen Geldboten spielt. Der sieht einfach aus wie so ein Metaller aus den frühen 80ern, der ihn dann später noch laufen lässt, als er ihn beim Diebstahl dann erwischt, wo er dann aus seiner Verzweiflung, weil er den Schlüssel zur Sparkasse hat, versucht, Geld zu klauen. Und er scheint die einzige Sparkasse zu überfallen, die nicht viel Geld hat. Also was da eingebunkert war.
Das ist der schlechteste Raubzug aller Zeiten.
Ja, er hat doch dann diese von den elektronischen Zwergen, diese Kapuze dabei
und,
um.
Ja, und er geht sogar an die Kaffeekassen und so.
Ja.
Aber findet nichts irgendwo, also wäre mal nach Gelsenkirchen gegangen. Ja,
und ich finde es einfach nur großartig, weil du siehst, dass der aber wirklich auch überhaupt keinen Bezug zu seiner Bank hat. Nee. Offensichtlich, dass der
das
müsste doch...
Das ist null. Das interessiert ihn einfach überhaupt gar nicht,
wie
was
den
er
NATO,
da als Job macht.
Wie den NATO-Doppelbeschluss interessiert ihn das auch nicht, weil sonst hätte er gewusst, dass die offensichtlich da abends kein Geld mehr drin haben, ne? Ne? Obwohl, warum war denn der Geldfahrer dann? Das müsste abends gewesen sein, wo er das gemacht hat. Ne? Also, warum war denn dann der Geldfahrer da? Wollte der das Geld für die Nacht bringen?
an die richtigen kommt er vielleicht doch nicht dran. Also
zum ja, kann ich, sein, ne? Es kann so sein, dass er nur so die vorderen Schränke aufgekriegt hat. Aber du meinst, er fliegt ja dann auf, weil der Holger ihn dann durchs Fenster sieht. Aber der scheint ja dann die Filiale anzufahren. Also was wollte das Geld für die Nacht bringen? Oder was? Aber ich möchte noch mal über diese Beziehung mit Lena reden. Ne? Sie lernt ihn ja in der Schlange kennen, ne? Genau, wird sie mit reingenommen. Dann sind auch so diese Szenen ganz süß, wenn sie dann so beide in der Disco bei dem Konzert stehen und beide gucken sich so von der Seite so ein bisschen an. Und dann nimmt man so das erste Getränk an. Und ich liebe diese Szene. Wenn er steht da, es gibt so eine Szene, er und Bob und die ganze Band und die stehen da an der Theke. Und dann kommt sie und sagt Hi zu ihm und so, ne? Und er sagt nur, okay, ey, ihr kennt euch und alle sagen zusammen, nein. Also wirklich so als eins, nein. Das ist Lena und das ist hier Vince, Freddy, Bob, Melitta und Pipapo. Und da hinten stehen die Menopausen. Das ist einfach so großartig.
Weißt du, auch die Menopausen sind auch Auch so eine schöne Früh-80er-Band,
ja. Total super. Und sie ist ja so ein bisschen so eine Schüchterne, so die man sagt, so eine hübsche Schüchterne halt auch so, die, wo man sagt, na Mensch, warum siehst du denn nicht und so. Und dann, wir haben ja vorhin schon gesagt, sagt sie ihm ja, Mensch, kommst du mal mit zu mir nach Hause? Und sie hat auch so ein, sie hat so Vögel, Wellensittige. Und
ja, sie hat ja mit ihrer Mutter offensichtlich eine Tierhandlung, ne? Und darum hat sie auch Wellensittige, die heißen Ernie und Bert.
Ja, und ja. Diese Szene mit den Wellensittigen, wo sie sagt dann so, wir müssen noch 15 Minuten warten, bis der Schaum wirkt. Und er ja überhaupt nicht weiß, was das bedeutet.
Versteht es gar nicht. Nee. Ne? Er geht dann auch lieber telefonieren, und weil er ja DAF irgendwie kriegen will und man muss da ständig anrufen und so. Und da dachte ich auch echt, oh Junge,
ey. Ja, vor allem, sie wartet ja im Bett auf ihn.
Ja,
und dann kommt er nicht, geht zum Fenster und da sieht sie, wie er unten über die Straße weggeht. Ja. Und dann macht er sicher, wie ich jetzt weiß, auf seinem eigenen Anrufbeantworter, sehr modern, die Sprachnachricht quasi. Ne? Warum auch immer, ehrlich gesagt. Ne? Er ruft dann bei seinem AB an und sagt, ey, nichts gegen Lena, aber mich haben erstens die Vögel genervt. Er hat sie sogar abgedeckt. Aber du hast sie trotzdem noch zwitschern gehört halt. Und dass die Mutter, weil sie sagt ja auch, wir dürfen nicht zu laut sein, Mama ist im Zimmer nebenan.
Und das wäre für mich jetzt auch ein Problem
gewesen. Ja, und das mit den Vögeln kann ich es auch verstehen. Und was ist das mit dem Schaum? Und ich musste sehr lachen über diese Szene.
Tja, es war schon so, also mir hat es auch so ein bisschen gezogen. Weil ich habe gesagt, Mensch, nimm das Mädchen in den Arm. So, ja. Fertig. So.
Ja, ja, natürlich, dass er einfach abgehauen ist, ist natürlich doof.
Mach das so. Krieg mal deine Prioritäten klar, weil die hat er da auf jeden Fall nicht klar.
Nee, er hat seine Prioritäten klar.
Aber, ja, aber nicht richtig.
Genau, nicht richtig. Ja, naja, so. Gut, es ist ja immer ein bisschen individuell und so halt, ne?
Ja.
Ne? Aber auf jeden Fall ist das dieses Abhauen dann und da fängt es an, unrealistisch zu werden. Aber das ist so geil. Mich haben die Vögel irritiert.
Also, ich finde es halt krass, dass sie ihm immer wieder eine Chance gibt.
Also ja, aber
so nach dem dritten Mal hätte sie ihn doch sich mal sagen können, nö, dann halt nicht.
Der Schaum wirkt erst in 15 Minuten.
Er wirkt 15 Minuten lang. So.
Wirkt er 15 Minuten? Nee, sie sagt, wirkt erst in, oder? Sagt sie.
Der hält für 15 Minuten. Das ist ein Spermizid.
Ja, ich weiß, aber hat sie nicht gesagt, wirkt in? Okay.
Das wirkt halt nicht so.
Na gut, okay, auf jeden Fall sagte sie, hat sie ja diesen Tierladen mit ihrer Mutter, ne? Und da ist er später auch und hängt dann ja auch Plakate in ihrem Tierladen auf und so halt, ne? Und ich habe so harte Rocky Adrian Vibes bei diesen Momenten. Weißt du, sie hat auch so einen Tierladen. Fehlt nur noch, dass sie so ein Schild. Weißt du, nur mit dem Unterschied, dass er sie nicht. Also er mag sie und eigentlich friendzoned er sie, ehrlich gesagt.
Ja, er kann es halt nicht.
Er kann es halt
nicht. Er ist doch zu jung noch, glaube ich.
Er ist zu jung, so, ja. Er ist nicht böse gemeint. Aber mit diesem Tierladen und so, ich hatte einfach so, weißt du, und er hat ja auch diesen Hut auf. Er hat ja immer diesen, finde, er hat so, wenn du sein Outfit dir anguckst, sieht man Rocky ein bisschen.
Er ist ja auch Harry Fourier.
Er ist Harry Fourier als Künstlername natürlich. Genau. Fourier heißt er nicht wirklich. Also das ist nur ein Künstlername, wie die sich allen eingegeben haben. Ne? Aber ich finde, mit diesem Hut und der Jacke und das alles, ich finde, das sind, und dann mit dem Mädel in dem Tierladen, es fehlt eigentlich nur noch, dass er einen Ball hat, den er immer auf- und abspringen lässt und bobs und er Sätze sagt wie, Bob sagt immer, Bumsen macht die Beine schwach. Weißt du? Das ist das Einzige, was da noch fehlt halt, ne? Ach, das ist schon, ist wirklich ein guter Film, oder?
Ist wirklich ein guter Film, der ja dann auch wirklich dann letztendlich im Konzert endet, ne? Also es wird ja immer absurder, es kann eigentlich nicht mehr stattfinden, aber es findet trotzdem statt, weil die Maschine läuft ja auch. Ne? Das merkst du ja auch, ne? Er kann zwar Rechnungen nicht bezahlen und hier gibt es Probleme und da Probleme, aber trotzdem hört ja niemand auf, irgendwie was zu machen, und das bauscht sich immer so weiter auf, und die Szene geht ja auch mit. Ne? Also es kommen ja Leute und sagen, hey, cool, dass du das machst, und können wir hier und können wir da, und selbst Christian Ulm hat dann ja offensichtlich irgendwie wieder Interesse und solche Geschichten. Und dann kommst du tatsächlich zu diesem Konzert, wo dann erst diese elektrischen Zwerge auftreten, was ein ganz, ganz toller Auftritt ist.
Der ist toll, oder? Der also ist auch vom super Design. Gut. Vom Design und auch vom Lied her irgendwie, ne?
Ja.
Die sind ja die erste Vorband, die zweite ist dann Apollo Schwabing, die auch so geile Kostüme bekommen haben jetzt, ne? Mhm. Also, die haben jetzt so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie so, Es sieht schon ein bisschen Depeche Mode Plastikkostüme aus.
Ja.
Weißt du? Aber auch so mit der, mit dem, mit dem, mit dem, mit, den, mit den Strahlern, mit der Rakete, die dann auch explodiert und
auch so soll.
Explodieren soll. Später tut sie es auch, ne, bei der letzten Rede. Genau, und dann gibt es ja auch noch diese Fontänen und so. Und ja. Da bekennt sich ja quasi auf der Bühne Vince dann endgültig zu Melitta, ne, indem er sie da so vor den anderen Mädels so küsst halt. Ne,
was auf die Wange küsst.
Auf die Wange küsst. Und geil, Melitta dann so, ja geil, er findet mich jetzt cool. Zu den Mädels, die da unten stehen. Ne? Da gibt es auch diese geile Punker-Frise, die ihn immer angebaggert hat und so. Halt. Und das ist schon, ich muss sagen, dieser Auftritt ist das eigentliche musikalische Highlight von dem Film, weil die spielen, ich glaube, auch zwei oder drei Stücke und das ist echt cool. Also auch wie sie so abgehen und so, ich mag sowas.
Die haben sich auch Mühe gegeben, also Jessica Schwarz hat zum Beispiel extra so ein bisschen Bass spielen gelernt und so. Mhm. Also die haben sich da schon ein bisschen reingekniet und das sieht man auch.
Ja, so. Das Problem ist aber, dass Harry das Geld für Duff nicht hat und der Deal mit Duff ist ja, den er mit dem Manager auf der Toilette passend zu der Line auf selbiger gemacht hat, sind ja irgendwie 20.000 Mark.
Ne?
Genau, er musste irgendwie, ich glaube, die Hälfte vorab abzahlen, glaube ich, ne? Also 10.000.
So, sollte er, hat sich dann aber auch immer wieder rausgeredet.
Genau, und so, ne? Aber hatte dann nur 900 und so und sagt, den Rest zahle ich aber später und so. Und die sind aber extra aus dem Urlaub zurückgekommen, um ihm das zu ermöglichen. Und da gibt es dann natürlich den Ausraster. Und das heißt ja, der Manager sagt, dann hauen wir hier ab und die sind extra aus dem Urlaub zurückgekommen wegen dir, um dich nicht hängen zu lassen. Jetzt hast du die Kohle nicht. Aus deren Sicht kann man das schon verstehen.
Ja, ne? Ja,
also nur dann da zu hören, dass die Kohle nicht da ist, das geht auch nicht und so. Und dann sagt er natürlich den Auftritt von Duff ab und er versucht aber den Abmarsch von denen noch so ein bisschen rauszuzögern, damit halt sein Ziel ist ja der große Auftritt von Apollo Schwabing, bei denen halt alle reden sollen. Und das funktioniert auch, das
genau, Publikum feiert abhängig das. Genau, auch so ein bisschen von dem Equipment, das Duff da aufstellt. Ne? Also,
genau.
Wenn die jetzt gehen würden, wäre es scheiße und dann kommt dann wirklich ein cooler Auftritt, ja.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann ihn da auch echt so ein bisschen, ich kann ihn da sehr verstehen, aber ich kann die auch verstehen, dass die sagen, unter den Bedingungen machen wir jetzt keinen, also in Wirklichkeit wirst du wahrscheinlich nicht bar bezahlen, also ich hoffe, dass du heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, damals vielleicht schon, heute wärst du per PayPal dein Geld bekommen oder so halt, ne, aber dass die da erst dann weg wollen und er dann so ein bisschen, er auch da setzt er sich ja auch durch, ihm wird ja am Anfang gesagt, er setzt sich nicht genug ein oder er würde sich nicht, er wäre immer so ein bisschen zu soft und so und da kann er sich auch wirklich dann durchsetzen, was ja auch in dem Bank im schlechtesten Raubüberfall der Welt endet und so halt. Ne?
Oh, das ist schön.
Ja,
das
ja.
Süß inszeniert.
So. Ja, süß inszeniert, dass der Geldbote ihn laufen lässt. Mhm. Als er kennt ihn ja an den Augen unter der Maske und steckt dann die Waffe ein und sagt, weil siehst du, was so eine Freikarte dir bringen kann. Ne, also vielleicht gibst du irgendwann mal jemanden eine Freikarte und der lässt dich beim Geldüberfall laufen. Hm? Man weiß es nicht.
Hm? Ja.
Ja, ja.
Aber Apollo Schwabing haben jetzt eben wirklich großen Auftritt.
Und das funktioniert. Und ich glaube, vor Bands, auf Konzerten ich habe so oft auf Konzerten schon Mitleid mit den Vorbands gehabt. Weißt du, nicht weil die schlecht waren, sondern weil das Publikum arschig ist. Weißt du, weil sie sagen, wir wollen die Hauptband, geht weg, hört auf. Da habe ich schon viel Blödes gehört. Ich habe schon Bands abgefeiert, nur weil ich es echt so unfair fand, wie die Leute im Publikum reagiert haben, weil die Hauptband sehen wollen, weil das auch so unfair denen, gerade wenn es eine gute Band ist, ne, gegenüber ist. Und ich habe auch schon Bands als Vorband entdeckt, die ich danach selber angefangen habe zu hören. Und ich habe da auch schon, und das fand ich hier auch gut,
ja,
dass auch. Das Publikum die gut angenommen hat.
Ne? Ich habe mal Tomte als Vorband gesehen, Korn und Sprite, das war der Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da als Hauptband gesehen habe.
Witzigerweise, an die Band, an die ich jetzt denke, ich weiß selber nicht mehr, wie sie heißt, aber die habe ich von einem Kettka-Konzert. Die hat in Göttingen.
Label alles.
Genau, ja, ja. In Göttingen den Kettka-Konzert eröffnet und da war das Publikum so, hört auf. Und die waren echt gut. Ich glaube, die waren auch zu der Zeit auf dem Grand Hotel Van Cleef Label und so. Und da war das Publikum sehr so, ja, macht mal hin und so. Und das fand ich halt so unfair denen gegenüber. Und hier war das halt nicht so. Es ist, natürlich, man will dann, es kommt auch immer drauf an, wie viel Atü man schon drauf hat und du willst halt die Hauptband sehen und so, das verstehe ich ja auch alles, aber ist halt trotzdem manchmal unfair. Ne? Und hier finde ich das wirklich gut, wie das Publikum das abfeiert und der große Moment, und das ist halt so mein Lieblingsmoment, ist dann halt in diesem Film, wenn er dann auf die Bühne geht und dann sich erzählt, hey, ich
dann
wollte...
Kurz noch rein, weil vorher macht er was ganz Wichtiges, er geht ja weg, nimmt sich ein Telefon und zeigt sich selbst bei der Polizei an.
Stimmt.
Und sagt, ihr könnt in 10 Minuten hier vorbeikommen.
Ja.
Ich habe die Bank ausgeraubt. Ich habe Schulden ohne Ende.
Ja, ja.
Holt mich ab.
Und er spricht sich mit den Leuten aus, mit Vince und Melitta und so. Und auch das sind schöne Szenen, so, weißt du. Natürlich ist da, du merkst ja wirklich die Anspannung bei diesem Konzert, weißt du. Wenn dann irgendwie, du bist dann schon, du hast ja nicht die Band, du hast dann nicht die Kohle für die Hauptband. Und dann kommt einer und sagt, gibt's noch was anderes außer Wurstbrote? Ne? Also man fühlt das ja förmlich, dass der dann so ein bisschen aggro ist. Auf jeden Fall geht er dann ja auf die Bühne und steht dann im Lichtkegel und muss sich jetzt halt den ganzen Leuten dann halt erzählen, er wollte halt dieses Konzert machen, er wollte halt für München was tun, hier mal die Szene mal hier was reißen und er wollte halt Apollo Schwabing ihren großen Moment geben und so.
Und lässt die Hosen runter.
Und lässt die Hosen runter, dass er leider Fehler gemacht hat, dass er das Geld nicht dafür hatte, dass er das DAF nicht spielen wird und so und auch aus verständlichen Gründen, weil er sie nicht bezahlen kann.
Man sieht aber jetzt noch einen Schwenk, sie stehen noch im Publikum.
Sie stehen auch noch im Publikum, wie auch die Eltern. Eigentlich auch alle anderen Hauptfiguren sitzen mittlerweile auch im Publikum. Weißt du? Auch Apollo Schwabing, die haben irgendwie Sitzplätze da hinten. Ich habe übrigens gelesen bei meinen kleinen Recherchen, dass der Zirkus Krone sehr tolle Sitzplätze hat und du je nach Preisklasse auch bis zu wie eine Lounge haben kannst und so. Eine Lounge. Auf jeden Fall offenbart er sich und sagt dann so, hier, und ich mag einfach diesen Moment, wenn er dann da steht und sagt, und ich verstehe, dass ihr jetzt alle enttäuscht und sauer seid, seid aber auf mich sauer, nicht auf die. Und draußen wird jetzt eine Liste hingelegt und ihr tragt euch bitte, könnt euch alle eintragen, ihr kriegt alle euer Geld zurück, es wird halt wahrscheinlich nur eine Weile dauern und es tut mir leid und so halt, ne? Und da habe ich immer so ein, weißt du, dann habe ich so ein Kloß im Hals immer bei dieser Szene, weißt du? Und wenn er dann weggeht und dann wirft noch einer mit dem Bier nach ihm und so, weißt du?
Und
Bier
der hebt es auf.
Der hebt es auf den Becher.
Ne? Und nimmt es mit.
Nimmt es mit und er geht da nicht hinten raus, wie ich es machen würde, sondern geht noch durch das Ganze, das habe ich nicht, also jeder andere wäre wahrscheinlich wirklich einfach hinten dann rausgegangen. Er geht vorne durch das ganze Publikum durch und du merkst so, die Leute, alles so still, Licht an, alle gucken ihn so ein bisschen böse an, er geht dann so fast in Zeitlupe und so und du hörst auch so einzelne Leute, die ihm nicht so nette Sachen gerade zurufen und so, wo ich mir sage, Alter, ihr habt trotzdem bisher schon ein Konzert mit zwei Bands bekommen und so halt, ne? Klar.
Aber er hat ja vorher schon dieses, also er hatte ja diesen verkorksten Banküberfall und danach war ihm ja auch schon sehr viel egal.
Ja.
Ich glaube, da ist auch viel von ihm runtergefallen und so. Ja. Und ich glaube, darum konnte er jetzt auch durch diese Menge gehen.
Ja, das ist halt symbolisch. Ne? Er musste ja sehen, was jetzt passiert halt. Ne?
Genau.
Und aber dieser Moment, wenn du dann dieses Geräusch hörst von dem Lichtschalter, der umgelegt wird und dann ist auf einmal das Licht aus und die Leute fangen an zu jubeln und du siehst du siehst eine Silhouette, ich glaube, da steht Gabi Delgado an so einer Art Kassettenplayer. Irgendwie, das sieht so aus halt, ne? Und dann geht der Sound los.
Da geht ja ein Backlight aus und so.
Dann geht der Sound los.
Diese Wand, ja.
Und beide haben sich ja noch vorher, als sie dieses Gespräch, also diese Rede von ihm sich angesehen haben, stehen ja auch Duff im Publikum und so, mit dem Manager, ne? Und dann gibt es so einen Moment, wo er sagt, seid nicht auf die sauer, ich habe die angelogen, ich habe nicht das Geld, ne, und deshalb ist es total okay, dass die, lass es an mir aus und nicht an denen und so. Dann gucken die beiden sich schon so an und so halt, ne?
Ja, die machen es jetzt für die Kunst und so.
Ja, genau. Und die merken halt auch, da ist jemand, der Leidenschaft hat. Und dann spielen die beiden halt, ne? Also, und diese kurze Sequenz, die wir da sehen, ich finde alleine, ich habe mir jetzt ein paar Videos von Duff angesehen, so ein paar Live-Videos.
Oder? Wie die sich, also
oder?
Geil gecastet.
Aber, also ernsthaft, muss man, also wirklich, und gerade auch in den Bewegungen, die Dennis Moschito hier gemacht hat als Gabi Delgado, diese großen Ausfallschritte und so halt. Ne?
Wahnsinn.
Hammer. Also wirklich, das ist dafür, dass das vielleicht, wie lang ist die Sequenz? 20 Sekunden, 30 Sekunden? Länger wird es nicht sein.
Gut, oder? Du siehst ja auch am Anfang, ne, es gibt ja auch diese Anfangssequenz, wo der Film losgeht und die Darsteller eingeblendet werden und so, da siehst du sie ja auch schon. Und da machen sie das ja auch. Ne?
Ja.
Und fantastisch. Also
Hammer,
wirklich,
oder?
Toll. Ja.
Hammer, wirklich. Und er ist dann natürlich, das Publikum jubelt und so, und er geht raus, er ist natürlich jetzt, ey, sie spielen doch, lässt sich verhaften.
Und da gibt's, ist der Film draußen, auch zu Ende quasi, ne?
Draußen steht noch ein Polizist,
genau.
Der hat auch brav draußen gewartet, ich glaube, es ist wirklich nur einer, noch in diesen grünen Uniformen bei den grünen Polizeiautos noch, weißt du, von früher. Aber es ist auch wirklich nur ein Polizist und so, ne? Dann siehst du mal.
Einer sitzt nur am Steuer.
Okay. Auf jeden
Fall. Aber trotzdem, die nehmen ihn dann mit da im Polizeiauto und er resümiert nochmal. Ja. Das war das Geilste, was ich je gemacht habe. Ich habe ein Jahr auf Bewährung bekommen.
Genau.
Das war es wert.
Das war es wert. Und das ist einfach ein schönes Ende, schön. Oder?
Ja, wunderbar.
Das ist ein wunderschönes Ende. Und wir sehen ja, dass er so ein, das war es wert. Aber Bewährung bedeutet ja, du gehst ja auch nicht ein und so halt. Ne? Und alleine die Tatsache auch, dass er so eine Leidenschaft dafür hat. Wir haben doch erzählt, dass er bei seinen Eltern mal kurz war, wo er versucht hat, bei denen so ein bisschen Geld zu bekommen. Und da sagt auch die Mutter zu ihm, wir haben noch 20 Kartons von der Musikzeitung, die du gemacht hast, im Keller stehen. Ne? Also er muss da schon auch andere Ambitionen gehabt haben und das hat dann nicht geklappt. Und deshalb, ich mag das einfach, wenn Leute eine Leidenschaft für etwas haben und das machen. Und deshalb muss man sagen, Patrick, kann man seine Jugend, ist das Verschwendung von Jugend? So, denn ich meine nicht. Ich meine, genau das ist, was man in seiner Jugend machen sollte. Also jetzt nicht eine Konzertveranstaltung und die Zeche prellen, aber sowas versuchen.
Ja, also er hat damit bessere Geschichten, als ich über meine Jugend erzählen kann, ganz ehrlich.
Ja.
Also das habe ich nicht geschafft.
Ja.
Darum beneide ich ihn.
Ja.
Das ist schon cool. Verschwendet würde ich es auch nicht nennen. Also, nee, alles richtig gemacht. Vielleicht hat er ja nachher eine Sparkasse aufgemacht und ist damit glücklich.
Ich würde gerne eine Story, also eine Fortsetzung, muss nicht eine Fortsetzung, aber wäre einfach so, was aus dem geworden ist. Denn der, theoretisch hätte es vielleicht, könnte der wirklich noch so was mit denen so Musikmanager-mäßig danach gemacht haben, weil der Hype ist ja dann sicher auch da gewesen. Er hat halt nur Pech, dass ein oder zwei Jahre später sich keiner mehr für NDW wahrscheinlich interessiert hat. Ne? Aber, es ist natürlich auch gefährliches Halbwissen, weil ich wirklich gemerkt habe, jetzt auch beim so reinlesen in dieses Thema, dass ich da erstaunlich wenig drüber weiß.
Ja, es gab ja auch so ganz viele Easter Eggs, ne? Also es gab ja auch die Palais Schaumburg, die dann da irgendwie so Plakate wieder überklebt haben. Da gab es ja so eine kurze Szene.
Stimmt,
ne?
Ja.
Die waren dann auch wieder besetzt mit Leuten, die damals in der Szene unterwegs waren und solche Sachen. Also da haben sie sich schon echt Mühe gegeben in dem Film. Ich finde, er hat das total toll eingefangen. Also ich habe das ganze Gefühl, das Lebensgefühl habe ich die ganze Zeit gespürt. So. Und ich glaube, darum geht es im Film vor allen Dingen. Und das hat er gut gemacht. Und und ich habe auch diesen jungen Leuten einfach unglaublich gern zugeschaut, wie sie da gelebt und gelitten haben und verschwendet.
durchaus.
Und ich glaube auch, also entweder Apollo Schwabing sind abgehoben und haben eine ganz große Karriere gemacht. Oder es war nach diesem Konzert auch einfach vorbei und danach ist alles auseinandergefallen und dann sind sie alle ihre Wege gegangen. Es ist beides möglich.
Ja, beides auch okay.
Ist trotzdem geil.
Beides auch okay. Wahrscheinlich haben sie sich danach getrennt und das ist und leben einfach glücklich. Haben Harry adoptiert. Die leben dann.
Einer macht jetzt Musikproduktion irgendwo, der andere experimentelle Kurzfilme. Wie auch immer. Ne?
Oder der ist bei Lena in den Tierhandel eingetreten. Ne, und hat mit ihr den Tierhandel gemacht. Das wäre auch geil.
Man weiß auch es nicht. Also, es wird ja auch zum Beispiel, die sagen ja auch so Sachen wie, am Anfang sind sie ja da in dem Zirkus und er stellt ihnen das Zirkuszelt vor und sagt, dass hier auch Menopause auftreten könnten, die wir kennenlernen, aber auch Gorilla aktiv.
Gorilla aktiv ist auch super, ne?
Und die gab's. Also Gorilla aktiv gab es tatsächlich und der eine von Gorilla aktiv ist nachher bei Zweiraumwohnung gelandet und solche Sachen. Ne? Also das sind schon Sachen entstanden damals in den 80ern.
Ja, natürlich. Ist natürlich auch so musikalisch.
Das ist richtig und ich finde es schön, dass dieser kleinen deutschen Musikgeschichte so ein schönes Denkmal gesetzt wurde und das ist auch nicht so pathetisch.
Und sich nicht drüber lustig macht.
Genau.
Weißt du, das ist häufig so bei solchen, gerade über so ein bisschen Sachen, die so zeitlich begrenzt gewesen sind, da wird dann so aus Jahren später, guckt man dann zurück und sagt so, guck mal, wie ulkig und so. Und das macht der Film hier gar nicht. Also wenn ich sehe, dass das auch so, man muss ja, wenn du dann so in die 90er guckst, so neu, die Hamburger Schule und solche Geschichten halt, ne, die ja auch so ein bisschen den Spirit davon hatten. Und es ist eine kreative Art von Musik auf jeden Fall gewesen. Das war definitiv was anderes, ne, als das, was man so bis dahin gekannt hat. Ne, also,
ja, und ich habe aber trotzdem auch viel gelacht. Ne? Also ich habe mich oft kaputt gelacht über Frisuren in dem Film und solche Sachen und über überzogene Charaktere und so, aber das hat alles sehr gut gepasst. So, das fand ich schön.
Alles und da haben auch Klischees nicht wehgetan. Also beispielsweise der Manager von Duff, weißt du, wahrscheinlich war es genau.
Ja,
genau so. Aber wahrscheinlich, weißt du, als der da auf der Toilette sitzt und die Line zieht und sagt, naja, also wir müssen ja mal Folgendes sehen, wenn die Jungs aus dem Urlaub zurückkommen, dann fliegen die Business. Ne? Und dann muss natürlich auch hinfliegen, Business. Ja. Ne? Und dann so ein Moment, Ne? Und so.
Also, ja, ganz, ja, ganz wunderbar. Und natürlich überzeichnet und so, aber auch irgendwie passend. Und auch schön, dass sie es nach München in diese, in Anführungsstrichen, Provinz gelegt haben. Das hat auch nochmal sehr gut gepasst.
Alles. Ja, ja, ja. Und es ist auch so von der Charakterisierung so nachvollziehbar. So ein Typ aus dem Dorf, ne, der eine Sparkassenausbildung macht. Du siehst ja wirklich, das sind so Leute wie, weißt du, da siehst du das Sparbuch noch in der Tasche. Weißt du? Es wird ihm ja auch an einer Stelle gesagt, Mensch, hier, du verkaufst doch sonst nur Sparbücher und so halt. Wie gesagt, das Einzige, was geil ist, ist halt wirklich, also was da witzig ist, ist, dass er so offensichtlich gar kein Talent für Kalkulation und ein Preismodell hat. Ne? Also das ist schon super.
Das ist schon cool.
Und wie gesagt, die Nebenfiguren, wie gesagt, Bob ist total großartig und dieser Change von dem, von diesem Typ mit dem CD-Laden, bei dem sie rumhängt, bei dem Plattenladen, quasi so ein bisschen so ein Hangaround-Typ da halt, der dir immer nur sagt, was du so als Musik hören sollst, so selber, dass er selber als Manager losgehen will mit dieser geilen blonden Frise, ist großartig. Christian Ulm, Wieland Schwarz, fantastisch.
Nadja Bobilea, die Delena gespielt hat,
auch
ganz toll.
Auch toll, also ja.
Wirklich toll.
Ja. Also die ganzen Figuren, die Figuren sind toll und die Darsteller sind toll.
Genau.
Und das muss man diesem Film auch mal lassen. Halt. Und das kann auch ganz schnell schlecht und pathetisch wirken, aber hier hat es wirklich, wirklich gut funktioniert. Das ist schon eine Liebeserklärung.
Kleiner Film.
Ja.
Liebeserklärung, genau, das tut total gut.
Ich finde es total lustig, dass der Autor des Buches, von dem man immer denkt, dass das die Grundlage für den Film ist, gesagt hat, er nahm öffentlich Abstand zum Spielfilm und bezeichnete ihn als politisch völlig unreflektiert. Ja, ne?
Ja, das nehme ich mit, ja.
Und nicht mehr als eine nette Geschichte. Aber ich finde, da ist mehr drin als nur eine nette Geschichte. Ne?
Ja, und das ist trotzdem eine wirklich nette Geschichte.
Ja, da, auch noch, Mehrheit. So. Das, ne? Es ist so, du kriegst eine nette Geschichte und auch noch sympathische Figuren. Und man leidet da wirklich mit und man will, dass dieses Konzert stattfindet. Ne? Und man will allerdings, und man sieht diese Figuren und denkt so, ja, das ist, genau so ist das. Es gibt diese Vince-Typen. Ne? Es gibt die selber mit jedem Mädel rumschnackseln, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, aber dann sich darüber beschweren, dass seine Freundin jemand anders anguckt. Und so, gibt es alles. Es gibt diesen Wieland-Typen und so halt. Ne? Diesen Wieland-Schwarz-Typen, genau, der dann so sich erhaben über alles so von oben heraus von der Seite kommentiert und so, das ist einfach so. Ne? Und das macht, glaube ich, diesen Film auch so gut. Also das ist sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, aktuell ist er so bei keinem Streamer so wirklich drin, aber kommt immer auch mal rein und selbst wenn ihr noch eine Zeitung findet, wo der Film als Beilage dabei ist, würde ich da unbedingt, kauft euch die Beilage. Tja, du, ich bin da mal durch mit meinen Notizen.
Ich muss jetzt auch gleich ins Tippkick.
Ja, ich auch, Da komme ich, doch mit. Also wir können sagen, wir haben jetzt weder unsere Jugend noch unsere Zeit hier verschwendet.
Auf keinen Fall.
Dann bedanke ich mich bei dir, beglückwünsche dich dazu, dass ihr Sequest erfolgreich beim Darwin-Pod besprochen habt. Und man wird ja noch weitere Dinge von euch zukünftig hören.
Aber ihr habt von uns gehört.
Ihr habt von euch gehört, ja. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir, hat sehr, sehr viel Spaß
gemacht. Vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht und mir fällt gerade ein, so 5 Jahre später dann in München sind dann ja Milli Vanilli aufgetaucht.
Ne? Ja, der Kreis schließt sich. Unser Ding ist irgendwas mit Musik offensichtlich. Ja. Ne? Und Schule. Sehr gut. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.